Und so möchte ich heute Gedanken zum Muttertag euch bringen. Und zwar anhand von Maria möchte ich euch Prinzipien zeigen der Elternschaft, die für beide Seiten eigentlich sehr hilfreich sind. Auch für die Kinder, wenn einige jetzt eher da von Kindesseite her zuhören. Gell? Aber vor allem für uns Eltern. Und da möchte ich einfach aufzeigen am Leben von Maria, was sie hat als Mutter durchmachen müssen, und an dem können wir sehen, was wir als Eltern auch lernen dürfen müssen. Möchte ich als erstes ein paar Verse vorlesen aus 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Und da redet ja Paulus von Elternschaft, und zwar von geistlicher Elternschaft, wie er die Thessalonicher behandelt hat. Er spricht als erstes: obwohl wir als Christi Apostel, 2 Vers 7 von da weg, gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend. Um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen, und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln. Und da sehen wir schon diese beiden Seiten. Er sagt, wir waren unter euch zart wie eine stillende Mutter. Und sie haben ihr eigenes Leben mitgeteilt. Nicht nur Worte, sondern das eigene Leben haben sie mitgeteilt. Und da sehen wir diese beiden Seiten. Das eine ist die Mutter, die ist zart, die gibt ihr Leben hin. Und das andere ist der Vater. Der hat ein bisschen mehr Abstand oder sollte haben. Und der ist an und für sich der, der, wie es da heißt, ermahnt und tröstet und beschwört. Also die Mutter hat so das Unmittelbare vor Augen, was braucht das Kind jetzt. Das sind jetzt so ein bisschen Klischees, die ich sage, aber es trifft doch auch zu. Das heißt, wenn ich sehe jetzt bei unserer Tochter, sie muss es gewickelt werden und dann muss es säugen und dann dieses und jenes. Also sie ist ganz fixiert auf das, was das Kind momentan braucht. Und der Vater sollte und hat oft auch, vom Wesen her ist der Mann einfach anders, der hat irgendwo auch das Ziel im Auge, wohin soll das Kind sich entwickeln. Natürlich die Mutter auch, und gilt beides auch für den anderen, aber man sieht diese beiden Teile. Und ich kann euch sagen, manchmal hat sich meine Frau über mich geärgert in der Kindererziehung und manchmal ich über meine Frau. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil jeder seine Schwerpunkte hat, die er glaubt, dass das Wichtigste sind. Das war genauso bei mir. Ich dachte, Wahnsinn, ja, du, jetzt verwöhnst das Kind schon wieder so. Das geht nicht und so muss das laufen. Und damit ein bisschen Altersweise dazu habe ich verstanden, dass beide Seiten gleich wichtig sind, und die sind einfach zwei Seiten von derselben Sache. Das eine ist die Mutter, wie es Paulus da sagt, zart, wie eine stillende Mutter, und das andere ist der Vater, der einfach doch Vorgaben macht und Erziehungsziele hat. Natürlich die Mutter genauso. Ne, versteht ihr, was ich sagen will? Und beides ist so wertvoll, und das hat mir eigentlich sehr geholfen in meiner eigenen Ehe, dass ich das dann sehr schätzen gelernt habe, was Gott durch die Mutter an meinen Kindern tut, durch meine Frau. Und es ist heute noch so, dass ich manchmal schlucken muss, weil ich sage, also da gehört jetzt einmal reingefahren. Und dann denke ich, habe ich heute mehr nach und denke, boah, ist eigentlich super, wie sie das wieder gemacht hat, wie sie das hinbekommen hat. Und sie sagt ab und zu, boah, das finde ich jetzt klasse, dass du jetzt einmal gesagt hast, was Sache ist, weil so kann es ja nicht weitergehen. Also wir haben das gelernt, das zu schätzen. Und ich sage jetzt einfach einmal, einer der größten Fehler, die man machen kann in der Erziehung, ist jetzt nur eine kleine Sackgasse, oder hoffentlich keine Sackgasse, Nebengasse, aber ich darf ihn da nicht verlieren, weil es nämlich ein Lieblingsthema von mir ist, die Erziehung. Also eine kleine, wir gehen jetzt hinein in einen ganz wichtigen Punkt, und einer der größten Fehler, die die Eltern machen, ist, dass sie so verliebt sind in ihre Kinder, dass sie die Kleinkinder nicht wirklich konsequent erziehen. Also ich kann wirklich da ein Wort sprechen, ich habe selber 5 Kinder großgezogen, 3 Stiefkinder, die eigentlich nicht von Anfang an, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, richtig erzogen worden sind, wie meine Frau ihre Kinder bekommen hat, war sie keine Christin, hat sie dann anti-autoritär erzogen und wir haben dadurch die größten Probleme gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn du ein Kind 6 Jahre anti-autoritär erziehst, dann kennt das Kind 3 Buchstaben und die heißen Ego. Und dann haben wir meine eigenen, also ich war ja Christ und ich wollte das sehr konsequent betreiben. Habe doch sehr früh gelernt, dass die Kinder auch sehr früh erzogen werden müssen. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich bis zur Pubertät mit den letzten 2 keine Probleme gehabt. Dann ist Vollgas zum Teil losgegangen. Eine haben wir gerade an der Kippe jetzt, der Pubertät, und ich rechne mit Vollgas. Also ich bin schon vorbereitet auf alles. Aber wir haben einmal 12 bis bei der ersten fast 15 Jahre eine Ruhe gehabt, wenn wir es von Kleinkind weg konsequent erzogen haben. Und da möchte ich euch ermutigen, das hat nicht unbedingt was mit Schlagen zu tun, wo man heute wird ja alles in einen Topf reingehauen, gell? Also ein Kind verletzen, ein Kind einmal ein Tätschen geben, wird gleichgesetzt. Warum tut man das? Damit man eben gleich alles verteufeln kann. Nicht? Es wird ja nichts besser. Wir sehen es ja in der Gesellschaft, sie leidet ja genau daran, dass es zu wenig echte Eltern gibt, die ihr Kind wirklich führen. Die kann ich sagen, wir waren, glaube ich, am Freitag war es im Kino und ich habe den Film verlassen müssen, ich habe das nicht anschauen können. Der hat geheißen Bad Neighbors und das war von der ersten Minute weg dermaßen daneben in meine Augen, wo wir einfach gesehen haben, wir können mit dieser Welt da nichts mehr anfangen. Das ist gottlos, bis zum Letzten. Alle lachen und alles ist eine Gaude, aber es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe den Film verlassen, nach 10 Minuten, weil ich gesagt habe, das schaue ich mir nicht an, so ein Dreck. Das heißt, wenn wir die Kinder nicht erziehen, wenn wir nicht wirklich Vater und Mutter sind, dann tun wir dem Kind was ganz Übles. Wenn wir so verliebt sind in unsere Kinder, dass wir sie keine Grenzen setzen, dann tun wir ihm was Böses. Deswegen heißt es in der Schrift, dass der, der seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Das kann einfach mit Grenzen setzen. Warum sind wir denn so verliebt in unsere Kinder? Wir glauben ja, der Mensch ist böse, ist eh klar. Außer mein Baby. Das ist nicht böse. Das ist so gut. Und was soll da Böses sein? Und ihr werdet es sehen, so wie es größer wird, sie sind böse. Von Haus aus sind wir Menschen egoistisch. Wir sind total fixiert auf die Stillung unserer Bedürfnisse, Triebe. Das ist beim Kleinen noch so lieb, gell? Und mir geht es darum, und das ist ganz wichtig, das hören wir gar nicht gern. Und geht mir genauso jetzt als Opa, wenn du denkst, passt das kleine Würmchen, was soll denn das Böses tun? Ist ja nur lieb, gell? Und dann machen wir den Fehler, dass wir die Kinder 2-3 Jahre lang total verziehen. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich so, das ist der größte Fehler, weil am einfachsten kann man das Kind ganz am Anfang erziehen. Und du wirst sehen, du legst da Schienen beim Kind, die langhalten. Wie gesagt, in der Pubertät werden die Karten neu gemischt. Und dann gibt es ein neues Phänomen, dass die jungen Mütter so unsicher sind, dass sie um die Liebe des Kindes gieren. Und wie gieren sie darum, dass sie einfach ihm alles die Wünsche erfüllen. Da gibt es dieses Buch, sinngemäß, dass die also Kinder Tyrannen, wie Kinder zu Tyrannen werden oder so. Das hat Murz und Aufschrei erregt, auch in der öffentlichen Presse. Und das Buch ist sehr, sehr gut. Und das zeigt genau diesen einen Drang, und dann kommen wir gleich schon wieder weg aus dieser Nebengasse, dass man praktisch nicht die Liebe des Kindes verlieren will, deshalb lassen die Eltern alles durchgehen. Und genau falsch ist. Ich habe 2 Omas. Und die eine hat mir ab und zu eine gescheite gedruckt, das sage ich. Und die andere hat mir alles durchgehen lassen. Wenn ich jetzt zurückschaue, 50 Jahre jetzt, wäre ich ja, auf welche Oma glaubt, schaue ich mit größerem Respekt und Wertschätzung zurück. Genau auf die, die immer fair war, immer fair. Die immer gerecht war, aber auch hart war. Und das war ganz, ganz gut so. Und so kenne ich Kinder, die heute noch mit Tränen, mit 60 oder noch älter, von ihrer Mutter reden oder von ihrem Vater, der zwar ab und zu einmal eine gegeben hat, sage ich es einmal so, aber ich sage, der Mensch, der hat mich so geliebt, und so, der war immer so gut zu mir und ich weiß das erst im Nachhinein, habe ich es verstanden. Also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen dafür auch. Und da möchte ich euch ermutigen, die in der Situation seid. Und es ist auch nie zu spät. Also unser erstes Kind, dann meine Frau hat sich bekehrt, ist dann mit 6 Jahren hat sie umgestellt von anti-autoritär auf streng. Das war ein Prozess, der hat dann dauert bis wirklich lang. Das bringt man nicht mehr heraus. Wenn ein Kind dermaßen auf sich bezogen ist und ihm alles gegeben wird, das bringst du nicht mehr heraus. Aber sie ist heute genau das, was sich bekehrt hat und das den Herrn lieb hat und nachfolgt. Also es ist auch nie zu spät, dann das Richtige anzuwenden. Ja, wir sehen diese beiden Seiten. Vater zart wie eine Mutter, so, und der Vater eher der Strenge, der die Ausrichtung gibt. Und den möchte ich auch ermutigen, wir dürfen das so. Wir dürfen Vater auch sein. Es ist nicht gut, wenn die ganze Gesellschaft verweiblicht, wenn alles nur mehr in die Richtung geht. Es ist genauso wenig gut, wenn die ganze Gesellschaft Männlichkeits- oder Kriegsidealen, das haben wir alles gehabt, jahrhundertelang, ist genauso schlecht. Also beide Seiten sind einfach extrem wichtig. Und so möchte ich euch jetzt einiges zeigen dann von der Maria, die sie uns vorgelebt hat an diesem Muttertag. Zuerst möchte ich sagen, wenn man so als Kind ist, dann denkt man, es gibt überhaupt nichts Wichtigeres als wie die Eltern, ist klar, und umgekehrt genauso. Aber es gibt zwei Beziehungen, die aufs Leben hinaus gesehen wichtiger sind und tiefer gehen. Und das eine ist ein großes Wunder. Und da denke ich zurück an meine erste Frau, die eine ganz neue Beziehung gehabt hat zu ihrer Mutter vor allem. Und letztendlich, wie sie dann mich geheiratet hat, war trotzdem die Mutter die zweite. Obwohl sie irgendwie 26 Jahre lang die erste war, auf einmal haben wir geheiratet und dann war eine andere Beziehung da. Und das ist eigentlich auch ein Wunder, dass zwei wildfremde Menschen sich begegnen, eigentlich. Man kommt dann in der Ehe erst drauf, dass man den anderen wirklich kennenlernt. Und trotzdem ist die Beziehung tiefer als wie zu den Eltern. Das finde ich eigentlich auch so eine Schöpfungsgnade. Sie sind eins, sie sind ein Fleisch. Also jetzt nicht nur im Sexuellen, sondern auch im Seelischen. Wenn es richtig läuft und man zusammenfindet als Ehepaar, dann haben wir da eine Beziehung, die tiefer ist als wie die zu den Eltern. Das ist eigentlich ein Wunder, gell? Und dann gibt es noch eine Beziehung, die noch einmal tiefer ist als wie die zur Frau oder zum Mann, und das ist die Beziehung zu Gott. Und das habe ich erlebt, wenn ich meine erste Frau habe hergeben müssen, dann habe ich gesehen, jetzt ist immer noch was da, das einfach von dem unberührt bleibt. Das ist die Beziehung zu Gott. Und das ist eigentlich auch ein Wunder, dass auch wenn wir nicht verheiratet sind oder keine Kinder haben, dass wir dann trotzdem die Möglichkeit haben, zur tiefsten Beziehung, die es überhaupt gibt. Und das ist die Beziehung zum Herrn Jesus und zum Vater. Und das ist was Übernatürliches. Das kann man auch gar nicht erklären. Zum Beispiel jetzt bei der ältesten Tochter, da habe ich gedacht, was ist mit der los? Die hat ja den Heiligen Geist. Sie hat mit uns nicht drüber geredet, gell? Und es ist eben so, die Kinder oft, wenn ich sage, kommt, zu mir kommen die Leute her und wollen mit ihren Problemen reden und bei euch, ihr sagt mir nichts, nicht? Sagt mir was, ich bin ganz ohr. Kommen oft trotzdem nicht, weil einfach die Eltern die falschen Ansprechpartner sind. Sie können die richtigen sein, aber nicht immer. Nicht? Und sie hat uns nichts gesagt von dem, was sie ist, dass sie sich bekehrt hat. Dass sie von Herzen mit Jesus wieder gehen will. Aber wisst ihr was, ich habe es gespürt. Ich habe das gesehen, wir sind ja Verwandte wieder im Herrn. Und dann habe ich gesagt, du, was ist denn mit dir los jetzt? Im Positiven habe ich gesagt, nein, sie geht wieder mit dem Herrn. Und damit meine ich, deswegen sind wir auch wirklich Geschwister im Herrn. Weil wir denselben Vater haben. Weil der Heilige Geist uns wiedergeboren hat. Und das ist das Tiefste, was man erleben kann, dass der Heilige Geist in unseren Geist einzieht und uns ein neues Leben schenkt. Und so kann es sein, dass du jetzt sagst, eigentlich wäre ich so gern Mutter, aber ich kann es nicht sein aus meinem Lebensgang heraus, oder ich wäre so gern Vater, dann kann ich dir sagen, du hast eine Beziehung schon, hoffentlich, wenn du wiedergeboren bist, die geht tiefer wie alles andere, nämlich die Beziehung zum Herrn Jesus. Wir sind durch den Heiligen Geist ganz, ganz eng verbunden. Wir sind Geschwister im Herrn. Und deshalb merke ich auch diese Liebe auch zum Volk Jesu. Das kann man gar nicht trennen. Ich weiß ganz genau, ich habe alles durchgemacht an Not auch mit dem Volk Jesu. Und jeder von uns, der schon lange im Glauben ist, ist irgendwann einmal bitter enttäuscht worden, oder? Geht es euch anders? Wo Gemeinde ist, da menschelt es einfach auch. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir sind Teil einer Familie durch den Heiligen Geist. Und das ist ein wunderbares Erlebnis. Und ich merke, wenn eine Gemeinde mich länger nicht einlädt, wo ich enge Beziehungen habe, also jetzt letzten Sonntag war ich, letzter war es ja, in Steyr. Und da war ich 2 Jahre nicht mehr dort. Und das war für mich eigentlich das Geschenk, dass ich die Geschwister wiedersehen darf. Also wir sind einfach verbunden in einer Familie drinnen. Und diese geistliche Familie ist eigentlich das Tiefste und ist auch ein Wunder. Wenn ich da heute hineinschaue, Leute aus verschiedenen Schichten, Berufen, Männlein, Weiblein, verschiedenes Alter, und trotzdem sind wir verbunden, oder? Kommen wir immer wieder freiwillig zusammen, obwohl wir so verschieden sind. Das ist auch ein großes Geschenk. So, und jetzt kommen wir zu Maria. Maria hat, und das ist der erste Punkt, eine Entscheidung treffen müssen für das Kind und damit gegen sich selbst. Jetzt sage ich es einfach einmal so, denn der Engel ist zu ihr gekommen und hat gesagt, dass sie schwanger werden wird und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und jetzt überlegt einmal, was das bedeutet hat. Sie war noch nicht verheiratet, sie war zwar schon Josef zugesprochen, aber sie war noch nicht verheiratet und also das hat eigentlich Schande bedeutet. Sie ist, ohne verheiratet zu sein, beziehungsweise wirklich mit Josef zusammen zu sein, weil er wollte sich ja dann von ihr trennen, schwanger geworden. Das ist ja der Worst Case. Denkt man zurück an die in der Verlobungszeit, wenn ich denke, meine Frau wäre auf einmal schwanger. Und ich weiß, wir waren noch nicht miteinander in ehelicher Gemeinschaft. Das ist eigentlich katastrophal, oder? So muss man es sagen. Und sie hat sich für das entschieden. Und es ist dann sogar so weit gekommen, dass Josef gesagt hat, okay, das ist schief gegangen. Ich trenne mich von ihr, aber okay. Und jetzt müsste ich mir vorstellen, was diese Entscheidung bedeutet hat. Streng genommen wäre sie, hätte sie gesteinigt werden müssen, die Maria. Von der damaligen Gesetzgebung her, weil ja natürlich niemand geglaubt hat, dass sie ohne Mann schwanger geworden ist. Versteht ihr, was ich sagen will? Also sie hat sich entschieden für Jesus und in diesem Augenblick auch gegen sich selbst. Und das ist ihr ganz großes Verdienst als Nachfolgerin Gottes, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also das ist, glaube ich, schon ganz eine wunderbare Entscheidung für uns als Vorbild, als Eltern und auch als Mutter, dass wir sagen, Herr, wie immer du uns führst, was immer du auch mit unserem Kind vorhast, wir werden sehen, dass das nächste dann, das ist der nächste Punkt, wir wollen uns wirklich dafür entscheiden, für das Kind das Beste. So wie sie sich für Jesus entschieden hat in ihrer Situation und dazu ihr die Nachteile auch sich eingehandelt hat momentan, so ist es auch bei uns. Und eigentlich ist jede Entscheidung für ein Kind, ohne dass man es vielleicht weiß, ist eine Entscheidung in gewisser Weise auch gegen sich selbst. Also ich habe ja daheim ein Vogelvolier und die Vögel hätten das schönste Leben, wenn sie einfach nur essen, trinken und herumflattern. Nein? Aber sie entscheiden sich dann aufgrund der Natur, die kennen da gar nicht aus, die wollen unbedingt Junge haben und die sind beschäftigt, das können sie sich gar nicht vorstellen. Zuerst sitzen schon einmal wochenlang auf die Eier drauf und also eigentlich nur, sagen wir es jetzt einmal so, nur Nachteile. Und das Interessante ist, jetzt, damals hat man nicht so gedacht, nicht? Unsere Eltern und Voreltern, da war das vollkommen klar, dass Kinder auf die Welt kommen müssen. Heute jungen Frauen oft noch ein Kind, ich kriege kein Kind mehr. Warum? Weil es so viel Opfer langt und weil wir auch so nicht erzogen werden. Nicht? Wenn das Ego so groß ist, dann tun wir uns schwer mit dem, dass wir anderen unsere Energie brauchen. Aber Kinder sein kann man nie trennen von dem, dass man irgendwo sich selber aufgibt. Und das ist, glaube ich, das, was die Mutter so verkörpert, was ich an meiner Frau so sehe, was sie aufbringt an Liebe für die Kinder, das kann ich immer wieder nur betonen, und auch im Gebet, wie sie vom Herrn Liebe empfängt, das ist immer wieder vorbildlich von mir. Da sage ich schon längst, geht's los, einmal gut sein, oder irgend, das ist halt so, nicht? Und das ist oft auch wichtig, dass der Mann sagt, so, Schluss jetzt. Das ist gut so. Aber letztendlich dieses Herz, was dahinter steht bei der Mutter, das hat fast nur eine Mutter. Das kann ein Mann kaum einbringen. Und das bewundert ich so stark und wir sehen dann als zweiten Punkt, dass die Maria überfordert ist durch den Lebensweg ihres Kindes. Also heute darf ich es einfach einmal von dem Aspekt her ihr Leben betrachten. Genauso wie viele Mütter auch überfordert werden vom Lebensweg ihrer Kinder und vieles ganz anders kommt, als man sich das so vorstellt oder denkt. Das gehört dazu. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Manche bauen ja Häuser riesengroß, weil sie sagen, na, da tue ich dann das Kind rein und da vielleicht das Enkel noch rein. Und auf einmal sind alle Kinder weg und sie sitzen drinnen in einem 200-300 Quadratmeter Haus, weil man sich eben das so gedacht hat. Und es ist dann trotzdem ganz anders gekommen. Und wir sehen, wie sie überfordert ist. Eines Tages sind sie in Jerusalem und sie gehen zurück und denken, ja, mein Sohn ist eh mit dabei, den treffen wir dann schon. Und um Gottes Willen, irgendwann kommen sie drauf, der Bub ist ja gar nicht mit. Der ist ja in Jerusalem verschwunden. Und dann steht es da, und als sie ihn sahen, also sie treffen dann den Herrn wieder, und sie sagen, wurden sie bestürzt, und seine Mutter sprach zum Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem Vater sein muss, in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Also wir sehen, sie war so bestürzt, wie sie ihn gesehen hat und wie er da so ganz selbstverständlich einfach seinen Weg gegangen ist. Und sagte, wie hast du uns das antun können? Und aus dem leite ich das ab, dass Kinder sehr früh oft sogar schon ganz anders tun, als wir uns das denken. Ganz andere Persönlichkeiten sind. Sehr oft ist mir auch aufgefallen in der Beobachtung, dass Kinder sozusagen oft die Verkörperung der Großeltern sind. Dass da Gene durchkommen aus einer Generation davor. Das ist ganz erstaunlich. Und wir sehen das eben bei unseren Kindern, wie verschieden die sind. Wie auch die Erziehung ganz verschieden war. Und deshalb ist oft das gar nicht leicht, ein Pflegekind oder Adoptivkind zu haben, weil man mit dem oft noch weniger anfangen kann. Die haben komplett andere Verhaltensweisen. Ich denke an einen Bruder und der hat drei Kinder wirklich toll großgezogen. Und dann haben sie sich ein Pflegekind genommen, das völlig anders war. Und ich habe gesagt, du musst dem Buben die Grenzen sagen. Der war mit 2 Jahren ein Turbo. Der ist so kaxelt, dass die Haxen nicht einmal mehr gesehen hast. Das ist da gegangen. Und wahnsinnig schwierig. Ich habe gesagt, du musst ihm Grenzen setzen. Das wird ein Monster. Wenn du den nicht ab und zu... Ich denke, na unmöglich. Der hat das Kind so erzogen wie alle seine anderen. Und das Kind ist zum Monster geworden. Einfach Dinge, auch Verhaltensweisen, die sind zum Teil genetisch mitgegeben. Deswegen ist es gar nicht immer so leicht. Da würde ich sehr, sehr viel beten drum. Bei einem Pflegekind, bei einem Adoptivkind, weil die völlig herausfallen. Oft aus dem Schema, aus dem familiären. Kann aber durchaus gesegnet sein. Gell? Das kann man aber, ich sag nur. Jetzt kann es aber sein, dass das eigene Kind zum Beispiel Verhaltensweisen mitbringt, mit denen er selber gar nichts anfangen kann. Oder zum Beispiel das Kind kommt, beide haben blaue Augen und es kommt ein Kind mit schwarzen Augen. Das gibt's, weil irgendwo vorher wer komplett dunkel war. Also das setzt sich durch dann oft und dann kann man das nicht nachvollziehen, auch im Verhalten. Kinder kennen, die kennen von Geburt weg, ich kenne ein Baby, die so drin gesessen, im Wagen. Und die war dann immer so, die ist heute noch, die ist heute noch so. Das hast dem Kind angesehen, vom Baby weg, diesen Zug. Und dann geh um damit. Das ist schwer. Und das kennen sie sicher, die Eltern, dass Dinge waren, wo du denkst, wie gibt's das? Wo hat das Kind das her? Sie haben's von woher? Irgendwo hat's das hineingeschwappt. Oder man hat auch einen Fehler gemacht in der Erziehung. Das passiert einfach.